Für den letzten Abschnitt unseres Features, in dem wir uns mit Rassismuserfahrung und dem Umgang damit befassen, steht ein etwas weiterer Weg an. Vom Gewerbegebiet Marzahner Straße, wo umzäunte Gleisanlagen zwei Drittel der Wege zu Einbahnstraßen machen, hinüber in die Wohngebiete rund um den Helene-Weigel-Platz. Ab dem Verlassen der Landsberger Allee können wir uns durch Parks und über Promenaden dorthin bewegen, wo 2008 der Asylbewerber Nguyen Van Dung aus Long An in Vietnam von einem rassistischen Anwohner ermordet wurde. Zwischen den oft so verschrienen Platten ist es ruhig und grün. Das Viertel wurde in den 70er Jahren als ideale und moderne Siedlung für ein gesundes Leben im Sozialismus angelegt. Mit großem Wohnanteil, aber auch Bildungs-, Handels- und Kulturstätten, Verwaltung und vielen großen und kleinen Plätzen und Parks. Nicht nur wegen des heutigen, akkurat sanierten Zustandes, ist eine Diskrepanz spürbar zwischen der VertragsarbeiterInnensiedlung an der Gernseestraße und den Luftlinien nur einen Kilometer entfernten Wohnsiedlungen, die für die einheimische Bevölkerung geplant wurden. In der DDR, wo so viel von Freundschaft, Internationalismus und Bruderstaaten die Rede war und wo, würde man Erich Honecker Glauben schenken, der Rassismus mit Stumpf und Stiel ausgemerzt war, war Migration im eigentlichen Sinne nicht vorgesehen. Zwar fand sie statt, sei es im Sinne der Solidarität und Völkerfreundschaft oder schlicht, um dem stärker werdenden Arbeitskräftemangel zu begegnen, doch war sie stets auf einen bestimmten Zeitraum und einen definierten Zweck begrenzt. In diesem Sinne war eine vielleicht nicht rassistisch begründete, aber in den Auswirkungen immer als solche sichtbare Trennung der einheimischen Bevölkerung von der Zureisenden programmatisch. Das heißt in der Praxis natürlich nicht, dass sich dies auch im individuellen Erleben immer so dargestellt hat. Auch weil es einen großen Unterschied macht, unter welchen Bedingungen, mit welchem Ziel, aus welchem politischen und sozialen Kontext und zu welchem Zeitpunkt sie kamen und wo genau sie landeten. Schon in Bezug auf das Leben in der DDR kommen unsere GesprächspartnerInnen zu sehr verschiedenen Einschätzungen.
Man hat sehr, ja, schlecht heißt es nicht, aber darüber berichtet, dass die Vertragsarbeiter isoliert sind. Aber das stimmt auch nicht. Das heißt, wir dürfen ganz frei, normal frei bewegen und auch in den Betrieben herrscht auch kollegiale Atmosphäre. Wir haben auch mit Brigadefeier Feier gemacht, auch private Kontakte, einander besucht, zu Hause, im Wohnheim. Wir dürfen auch dann solche Urlaubplätze von die FDGW-Heim, also ganz normal. Das finde ich sogar schon sehr gut und auch unsere Leute denken sehr gute Erinnerung an die Zeit.
Menschenrecht hat damals wahrscheinlich haben wir nicht. Wir haben wahrscheinlich nur unterschrieben, dass wir dort hier kommen zur Arbeit und mehr nicht.
Mit der Wende erhielt der schwelende Rassismus auch gegen VietnamesInnen und Vietstämmige ein ungeahntes Ausmaß an bedrohlicher Präsenz. Dieses entsteht allerdings natürlich nicht aus dem Nichts, sondern geht zurück auf Kontinuitäten rechter, völkischer und rassistischer Einstellungen, auch über die Zeit des verordneten Antifaschismus hinweg. Der Historiker Harry Weibel weist in seiner Studie Die braune Saat nach, dass es in Marzahn schon 1963 zu rechten Propagandadelikten kam, 79, 83 und 87 wird hiergegen organisierte Neonazis ermittelt. Und es kam mit zunehmender Häufigkeit zu Schmierereien, öffentlichen Provokationen, aber auch zu zum Teil schwerwiegenden Angriffen auf Vietnamesinnen. Dabei darf das nur als Spitze des Eisbergs betrachtet werden, da Weibel die Akten der Stadtsicherheit zugrunde legt, die nur neofaschistische Umtriebe fokussieren und insofern immense Leerstellen aufweisen müssen. Zurück in die 90er Jahre. Der bekannteste Höhepunkt gewalttätiger rassistischer Mobilisierung in der ehemaligen DDR waren die tagelangen Ausschreitungen gegen die Sonnenblumenhäuser in Rostock-Lichtenhagen, wo hunderte Neonazis unter dem Applaus von mehreren tausend rassistischen AnwohnerInnen, eine zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen und ein Wohnheim für ehemalige VertragsarbeiterInnen belagerten und angriffen. Der Staat folgt den Forderungen des rechten Mobs. 1993 wird das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft. Dieser Tiefpunkt des deutsch-deutschen Zusammenwachsens findet sein Fundament in der alltäglichen Gewalt in den Straßen, auch und besonders in Marzahn.
Jede Person, jeder Mensch, also jeder Vietnamesisch, die hier in Deutschland lebt, sag ich mal so, ob das vor Wende oder nach der Wende, sind sehr bewusst, wie sie damit umgeht. Sie zieht sich alles zurück aus dem Öffentlichen. Das heißt, wenn arm, nach 20 Uhr gehen wir nicht mehr auf der Straße. Und wir reden Mund zu Mund. So bei uns zum Beispiel im Ahrensfelder. Ihr geht bitte nicht nach 20 Uhr. Also deutsche Kollegin, die auf Arbeit sagt, auch ihr dürft bitte nicht mehr rausgehen, wenn es dunkel ist. Ja, man vertraut sich nicht mehr rauszugehen. Das heißt, zack, schnell nach Hause und ab in den vier Wände.
Damals und heute?
Damals. DDR. Ne? Und heute, also man merkt schon, man wurde sich auch angesprochen, in der Bahn zum Beispiel. Hey Vici, du geh mal nach Hause, geh mal wo du herkommst, zum Beispiel. Es gibt solche Worte, ja, immer noch.
Dann heißt es, man geht nicht mehr allein in der Nacht, man geht nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, man geht zu zweit, zu dritt und sowas. Und man sichert einander ab, man guckt hin, ah, da sind die Skinhead oder die Jugendlichen, dann weicht man aus. Nicht, das ist das eine. Ansonsten als Kollektiv irgendwie organisiert, nicht, auch unser Verein. Da sind wir leider Erfahrungen, Kenntnisse und auch Finanzmittel oder überhaupt, da sind wir gar nicht in der Lage. Wir haben mit anderen Sachen zu tun.
Die gängige Erklärung für die Explosion von Nazi-Gewalt im Osten behauptet einen Zusammenhang mit der um sich greifenden Arbeitslosigkeit. Dies vernachlässigt die bereits zuvor auftretende rassistische Gewalt und den Einfluss organisierter Neonazi-Strukturen auch aus der BRD. Auch gibt es der Propaganda der Nazis Raum, Ausländer würden Arbeitsplätze stehlen, was absurd ist, denn die Nazi-Parole Arbeit zuerst für Deutsche war zu jedem Zeitpunkt erfüllt.
Diejenigen, die hier geblieben sind in den 90er Jahren, die waren mit extrem Rassismus, rechter Gewalt konfrontiert, aber auch existenziellen Problemen. Also es gab dann eigentlich nur die Möglichkeit der Selbstständigkeit, weil man, um hier zu bleiben, bestimmte Auflagen wie Wohnung und Job haben musste. Aber es gab ja keine Jobs.
Nach der Mauer, ich war selber bei Arbeitsamt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Mal. Nein, wir haben noch gar nicht, wir haben nicht, wir haben nicht, wir haben keine Ahnung, was mit ihnen los ist, ihre Landsleute und so. Weil von oben wurde es noch gar nicht gegeben. Also, das heißt immer, ohne Antwort gehe ich immer nach Hause. Jahrelang, irgendwann habe ich den Schnauze voll, dann habe ich gesagt, okay, dann mach selbstständig.
Die meisten haben keine erlernten Beruf. Die haben auch nicht die deutsche Sprache. Die haben solch eine sehr schlechte Chance, Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Und deshalb fangen sie an, nach der Wende ja, irgendeine Reise, sogenannte Reisegewerbe zu machen.
Meines Wissens nach hat der Staat eigentlich gar nicht groß unterstützt, sei es jetzt in Sachen Rassismus oder rechte Gewalt, wo Hilfe gebraucht war, oder auch in Sachen Finanzierung.
Wenn VietnamesInnen das Land verließen, hatten sie Aussicht auf eine knappe Unterstützung.
Wir wussten gar nicht, was mit uns passiert, nach der Mauer geöffnet. Also wirklich, absolut nicht. Na, aber die Tatsache, sie bittet meine Leute 3000 Euro, damit sie nach Hause fliegen kann. Was bedeutet, was ist denn 3000 Euro? Von vorne anfangen mit 3000 Mark. 3000 Mark waren das, ja? Ich muss entschuldigen, keine Euro, 3000 Mark. Wie sollen Sie damit anfangen? Geht nicht.
Der hohe Verdienstdruck einerseits, bei Fehlen von Beratung und Unterstützung andererseits, trieb manche MigrantInnen in die Steuerkriminalität und in kriminelle Banden.
Und später kommt auch das Problem mit dem Zigarettenhandel nicht. Weil, ja, man steht da und man musste irgendwie dann verdienen. Und man hat auch keine Informationen und ja, die wissen auch, das ist illegal, aber es ist lieber ein bisschen mehr Geld verdienen und dann zurückkehren als nichts.
In der hegemonial weißen Öffentlichkeit wird dies zu einem Aufhänger für neue rassistische Schmutzkampagnen, die bis heute fortwirken. So gehört die Unterstellung krimineller Kontakte bis heute zu den gängigsten rassistischen Vornamen gegenüber vietnamesischen und vietstämmigen Gewerbetreibenden. Seit der Wende haben Vietnamesinnen sich organisiert, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten und konkret und praktisch ihre Lebenssituation zu verbessern.
Was migrantische Selbstorganisation angeht, finde ich es beeindruckend, was die erste Generation da leistet. Da gibt es verschiedene Vereine von Vietnamesen, Vietnamesinnen, die sind aber wiederum in den Migrantennetzwerken organisiert, wo es in jedem ostdeutschen Bundesland auch einen Dachverband im Endeffekt gibt, der dann wiederum in einem Dachdachverband sozusagen organisiert ist. Das hat eine richtig krasse Kontinuität, mindestens aus den 90er Jahren, wenn nicht sogar halt auch lose schon in den 80er Jahren. Und wird bis heute auch aktiv weitergeführt. Aus verschiedenen Gründen habe ich das Gefühl, dass das aber nicht so in der Mehrheitsgesellschaft ankommt, beziehungsweise dass dafür vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit gibt.
Ein Beispiel für solche Organisierungen ist der VVBB, mit dem wir eines unserer Interviews führen durften.
Ja, der Name heißt ja die Vereinigung der Vietnamesen in Berlin und Brandenburg. Am, wann war das? 23.01.1992 ist unser Verein gegründet worden. Der Zweck damals war der Kampf um Bleiberecht für Vertragsarbeiter in der DDR. Man kann sagen, wir haben schon mindestens 3 Etappen durchgemacht. Die erste Etappe ist von Anfang an, also 92 bis 97. Bis dahin haben wir sozusagen den Kampf durchgeführt und auch bis dahin haben wir, also Vertragsarbeiter, auch erst dieser dauerhaften Aufenthalt bekommen. Die zweite Etappe von uns, das ist dann auch so ungefähr von 97 bis 2007, sagten wir. Das ist dann sozusagen die Zeit, wo der Zweck der Verein geändert hat. Es ist nicht mehr der Kampf um das Bleiberecht, sondern die Integration. Das heißt, wir dürfen hier bleiben, wir müssen aber integrieren. Wir dürfen Angehörige hierher holen, aber wir müssen auch die sozusagen integrieren. Diese dritte Phase für uns heißt nicht nur Integration, sondern auch diese Partizipation. Und ja, im Grunde genommen kann man auch sagen, wir sind eine Selbsthilfegruppe. Nicht? Wir haben uns geholfen aus, ja, aus dem eigenen Bedarf heraus. Und mit der Zeit sagt man Learning by Doing und dann hilft man auch anderen Landsleuten. Für uns ist Integrationsarbeit heißt, wir helfen unseren Landsleuten ja, in den Alltag zu bewältigen.
Die Auseinandersetzung mit dem täglichen Rassismus spielte dabei eine untergeordnete Rolle, zumindest wenn es darum ging, ihn auch so zu benennen.
Wo ich wirklich zum Thema Rassismus sagen muss, also dass auch das Bewusstsein, dass es auch Rassismus gibt, auch nicht so ausgeprägt ist, weil gerade diese ersten Generation, ja, so also bei den Älteren, also haben gesagt, ja, ey, was macht ihr da für Sachen? Es gibt doch keinen Rassismus, die sind doch alle so nett zu uns. Und, oder dann war auch die, also die Aussage oder Ausrede, naja, die Vietnamesen sind ja auch rassistisch.
Ich finde es eher schwierig, gerade Menschen aus der ersten Generation zu finden, die mit mir offen über ihr Schicksal sprechen, die auch härtere, kritische Töne treffen und kritisieren, als Menschen, die halt lieber nicht drüber sprechen wollen würden. Also meine persönliche Theorie ist eher, dass das mit sehr viel Schmerz verbunden ist, dass sie gerade die 90er Jahre mit sehr viel Schmerz verbunden sind und da redet man dann natürlich nicht so gerne darüber. Andererseits schwingt trotzdem dann immer noch so eine große Dankbarkeit mit oder auch das Mindset, egal wie schwer es ist, nach vorne zu blicken und sich eben durchzuwühlen oder egal wie schwer es ist, dass man einfach durchhält und weitermacht. Und die rechte Gewalt, Rostock-Lichtenhagen, zumindest bei meinen Eltern, dass die nie so viel mit mir über Rassismus gesprochen haben, sondern dass man das vielleicht einfach die Zustände ausgehalten hat.
In der Praxis der Kämpfe um Anerkennung und Teilhabe werden aber immer auch rassistische und segregierende Strukturen und Phänomene angegangen oder es werden Mittel gesucht, um das Fehlen staatlicher Unterstützung zu kompensieren. Dies erfolgt mitunter auch im Austausch mit anderen Marginalisierten.
Ich glaube, was da verbindet, ist natürlich die Migrationserfahrung in die DDR, größtenteils auch die Vertragsarbeit. Und da arbeiten Vietnamesen mit Mosambikanern und so weiter und so fort, also im Endeffekt aus allen möglichen Ländern. Da bleibt man nicht unter sich, würde ich sagen, sondern hat gleiche Anliegen. Da geht es um ja, einfach Community, aber vor allem auch um Interessenvertretung. Und das finde ich auch gut. Also es geht halt nicht nur um Sichtbarkeit oder um Repräsentation, sondern um konkret auch Teilhabe, also gesellschaftlicher Teilhabe.
Wir haben auch immer gesagt, ein deutscher Verein, zumindest in der Vorstand, sind alle Deutschen. Die haben sowieso Kollegen, Nachbarn, Verwandten sogar in der Verwaltung. Für sie ist ganz einfach, ein Projekt zu gewinnen und zu bekommen. Wir, ja, eben, Ausländer.
Allerdings gibt es ja auch also Gedenken, gerade halt auch in der zweiten Generation, ich weiß jetzt nicht genau, mit organisierten Gedenken, dass das ich erkenne mit den Fällen in den 90ern auch, und was du gerade angesprochen hast, dass das Gedenken ja eher und das eigentlich fast schon seit immer aufrechterhalten wird von lokalen antifaschistischen Gruppen und dass die Erinnerungskultur daher rührt und dass man sonst eigentlich gar keine Dokumentation darüber hätte.
Nie hat hier den Fall des Mordes an Nguyen Van Dung angesprochen, der 1992 am Brodewiner Ring von einem Nazi ermordet wurde. Nachdem er Freunden zu Hilfe geeilt war, deren Stand auf dem Wochenmarkt von einer Gruppe Neonazis angegriffen wurde. Im Nachgang machten vietnamesische Selbstorganisierungen wie Reistrommel e.V. und auch der VVBB gemeinsam mit Anti-Ra und Antifa-Gruppen auf den Fall und auf die Alltäglichkeit der rassistischen Bedrohung und Segregation aufmerksam und mobilisierten über 2000 Menschen zu einer Gedenkdemonstration in Marzahn.
Und gab es auch noch andere. Es gab ganz viele Bürgerinitiativen, ja, die damals für die Außenmitbürger der DDR auch entstanden sind. Und also ich beobachte eher, also damals, wo es auch um das Thema Rassismus durch Polizei und sowas ging, gab es mehr auch Beteiligung von der ganzen linken Szene zum Beispiel auch. Aber jetzt hat es wirklich nachgelassen, muss ich mal sagen. Ich finde, damals gab es wirklich mehr wirklich im Sinne der klassischen Solidarität auch so, so einen Zusammenhalt.
Diese Demonstration, man weiß gar nicht, wie das gemacht wird. Woher auch, ne? Und man hat dann auch vielleicht Angst. Wenn du es vielleicht übertreibst, dann wirst du schnell abgeschoben. Ja, das ist auch nicht Sinn der Sache. Und natürlich nur mit der Hilfe der, ja, sozusagen für uns, ja, Menschenrechtler, gutmütigen Deutschen, die gute Verhältnisse zu uns haben, haben dann sozusagen uns unterstützt. Ohne diese Hilfe können wir das dann gar nicht machen.
Das Gericht, das in dem Fall urteilte, weigerte sich ein, Zitat, ausländerfeindliches Motiv anzuerkennen, setzte den tödlichen Messerstich in die Brust Nguyen Van Thus in den Kontext, Zitat, verwerflicher Selbstjustiz und bezeichnete Van Thus Zivilcourage als rechtswidrigen Angriff. Van Thus Mörder, ein Sympathisant der rechtsradikalen Deutschen Volksunion, wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt. Bald soll am Brodewiner Ring eine Gedenktafel an den ermordeten ehemaligen Vertragsarbeiter erinnern. Vor der Kaufhalle an der Marchwitzer Straße, wo Nguyen Than Dung getötet wurde, gibt es noch keinen öffentlichen Gedenkort. Than Dung wurde am 6. August 2008 von dem 35-jährigen Marzahner Tino Wartenberg angegriffen und mit einem Messerstich in den Brustkorb tödlich verletzt. Auch wenn Wartenberg kein organisierter Nazi und nachweislich zum Tatzeitpunkt akut psychotisch war, ist die Tat nicht zu trennen von persönlichen rassistischen Ressentiments des Täters, vor allem aber nicht von einer breiten gesellschaftlichen Stimmung. Bekannten gegenüber hatte Wartenberg sich oft rassistisch über VietnamesInnen und jene, die er als solche markierte, geäußert und angekündigt, wegen des Zigarettenhandels, wie er sagte, aufzuräumen. Am 6.8. traf er Than Dung, den er des Zigarettenhandels bezichtigte, vor dem Supermarkt an der Marchwitzer Straße an. Er wählte den Notruf, um ihn anzuzeigen, und bot den Beamtinnen am Telefon an, den angeblichen Delinquenten festzuhalten. "Dann tun Sie das", sagte man ihm am Telefon. Wartenberg griff zu. Als der Angegriffene versuchte, sich loszureißen und zu fliehen, griff Wartenberg zum Messer und fügte dem 19-Jährigen eine 12 cm tiefe Stichverletzung zu, an der er wenige Stunden später im Unfallkrankenhaus starb. Dies war wenigen Medien eine Nachricht wert, und wo es thematisiert wurde, war von Selbstjustiz die Rede, womit der Blickwinkel des Täters mit seiner entfesselten Blockwartmentalität übernommen wird. Natürlich ist der Begriff naheliegend und natürlich ist die akute Psychose Wartenbergs ein Faktor. Aber wer den Fall derart entpolitisiert und individualisiert, verwischt die gesellschaftliche Kulisse aus rassistischer Abwertung, vor der es nur eine Frage der Zeit war, bis Vergleichbares passiert. Die jahrzehntelange Normalität von Gewalt gegen vietnamesische und vietstämmige Menschen im Stadtteil, wo nach wie vor regelmäßig Menschen aus rassistischen Gründen angepöbelt, angegriffen, beraubt und verletzt werden. Nicht mehr so häufig wie in den 90er Jahren, aber fortwährend bis heute, während die Polizei es mitunter verweigert, Anzeigen nachzugehen. Und die auch von Polizei und Medien aufgepeitschte Stimmung gegen vietnamesische und vietstämmige Gewerbetreibende und Kleinkriminelle, die immer wieder Berichte über Verbrechen an der Frage kippen lässt, ob vietnamesische Opfer nicht auch Kriminelle gewesen seien. Wo zur Denunziation von Straßenhändlern aufgerufen wird, wo geklagt wird, der Rechtsstaat sei annähernd machtlos gegenüber ausländischer Kriminalität, wo Abschiebungen gefeiert werden, wo es niemanden mehr alarmiert, wenn ein häufig aggressiv auftretender Nachbar davon schwadroniert, er werde hier bald aufräumen, wo Polizistinnen einen Unbekannten am Telefon dazu ermutigen, das, was er für recht hält, in die eigene Hand zu nehmen und wo auch das keine öffentliche Kritik mehr wert ist. Der gewaltsame Tod von Nguyen Than Dung auf einem belebten Platz in Marzahn kann wirklich niemanden überrascht haben, der den Stadtteil und so viele andere Orte in unserem Land kennt. Umso enttäuschender ist es, wie sehr er schlicht hingenommen und vergessen wurde und wird. Und umso wichtiger ist es, an ihn zu erinnern.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft von VietnamesInnen und Wirtdeutschen in Marzahn?
Ich wünsche mir, dass man da einfach keine Angst haben muss, im Endeffekt, wenn man marginalisiert ist und sich durch solche Räume bewegt. Dass es mir wichtig wäre, einfach auch dahingehend eine Sicherheit zu schaffen und ein gutes Nachbarschafts-Community-Feeling. Und je nachdem, was das für Geschäfte sind, ich kann mir vorstellen, dass es ja viele so Minimärkte gibt oder wie so Spätis, also das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe, dass da auch halt gesehen wird, dass das ist ja auch ein Teil unserer Nachbarschaft hier. Und dass man nicht nur sagt, ja, der Vietnamese, sondern halt ja der Vietnamese, der irgendwie zu uns gehört, dass man vielleicht so ein Verständnis entwickelt. Aber im Allgemeinen immer wieder halt Solidarität, ja.
Ich wünsche mir so sehr, dass die Vietnamesisch jetzt mal an ihre Zukunft denken, tatsächlich, dass sie wirklich auch mehr Deutsch Unterricht nehmen, dass sie mehr Deutsch sprechen kann. Das Einzige, dass ihre Chance erstmal für sich und für ihre Familie selber. Und dann hat sie auch eine Zukunft für ihre, also Zukunft, das heißt, dass sie später auch arbeiten kann, dass sie sich mal nicht unter eingeordnet ist, sag mal so, ne? Dass sie auch Respekt verdient, das ist für die Vietnamesisch, wünsche ich mir wirklich so sehr.
Ja, wir wünschen natürlich, dass wir hier eine Heimat finden, dass wir unter uns, weil wir der Auffassung sind, unsere Leute müssen erstmal irgendwo aufgenommen werden, wo sie wirklich heimisch fühlen, wo sie wirklich Vertrauen untereinander und auch zu uns haben. Nicht? Wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, vielleicht, ja, einen eigenen Standort mit mehreren Veranstaltungsräume oder Möglichkeit für Kultur und Sport und sowas. Und dass man uns wirklich in Augenhöhe betrachten und uns auch ernst nehmen. Nicht? Wir sind viele, für uns sind unsichtbar, aber natürlich als Ausländer in einem Land hat man natürlich mehr Probleme als Einheimische. Wir wissen, was das ändern könnte, aber wir sind der Meinung, wir schaffen das nicht mehr. Das heißt, wenn wir wirklich kämpfen können, dass Ausländer auf kommunalen Wahlrecht bekommen, dann wird das dann anders. Das heißt, es geht, wenn meine Stimme zählt, dann wird die Behörde, wird die Verwaltung, wird die Politik auch reagieren. Und von der Gesellschaft, von der Politik ist eigentlich unser einziger Wunsch, erstmal dieser Wahlrecht. Wenn wir das haben, dann haben wir auch dann solch ein Druckmittel, auch ein Instrument, irgendwas ausüben zu können. Ansonsten, ja, ich meine, das sind Wünsche, aber Kontakt zu den Menschen, natürlich versuchen wir. Aber von einer Seite allein schafft man das nicht. Das braucht man auch dann solch ein, diese Aufnahme von der anderen Seite. Wenn wir als Verein unterstützt werden, dann können wir auch unsere Leute unterstützen. Die zweite Generation machen wir eigentlich kein Problem. Die sind sozialisiert, sind deutsch. Und wir wünschen auch, dass wir dann Zugang zu ihnen haben, dass wir diese Kontaktgeneration zueinander haben, uns gegenseitig unterstützen.
Ja, zum Beispiel in jeder Kita muss ich zum Beispiel mindestens ein vietnamischer Erzieher oder Erzieherin sein oder in jeder Schule ein vietnamischer Lehrer oder dass Vietnamesisch als Fremdsprache anerkannt wird. Ja,
aber wie kann man das fordern?
Vietnamische Bürgermeister für Lichtenberg zum Beispiel.
Wir sind jetzt am Ende von diesem Audio-Walk angekommen und merken, dass ein richtiges Fazit nach den kurzen Schlaglichtern, mit denen wir ein Riesenthema nur ansatzweise beleuchten, eigentlich nicht drin ist. Manches widerspricht sich ja auch und das liegt in der Natur der Sache.
Was uns aber an verschiedenen Stellen immer wieder begegnet ist, ist letztlich ein Mangel an Zugang zu Rechten und Bedürfnissen, die ein menschenwürdiges Leben ausmachen. Das ist kein Zufall, sondern programmatisch für Arbeitsmigration in einem asymmetrischen Machtverhältnis zwischen Herkunftsland und Zielland. Sie verfolgt den Zweck, den Mehrwert der Arbeit, den die MigrantInnen leisten, im Land zu belassen.
Im Osten wie im Westen hatte Migration diesen Zweck, dem die Integrität der MigrantInnen untergeordnet wurde. In diesem Sinne ist es ein Minimum, dem Narrativ eines Landes, das sich angeblich geläutert nach zwei Weltkriegen wieder an die Spitze gekämpft hat, ein postmigrantisches Selbstbewusstsein entgegenzusetzen, welches die Frage aufwirft, wer die Menschen waren, die diese Leistung schulterten, welchen Preis sie zahlten und was dieses Land ihnen schuldet.
Ja, wenn man in dieser Lage diese Leute versetzt, dann kann man das auch verstehen. Das heißt, ja. Die haben jahrelang, 20, 30 Jahre lang gearbeitet.
Und sie waren die auch immer das. Ja, also sie wurden auch nie so richtig als Teil auch angesehen. Ja? Ja. Also diese Leute, ja, also sie waren irgendwie immer na gut, erstmal für 5 Jahre, dann darfst du noch hier bleiben, also 7 Jahre erstmal kämpfen. Und also sie konnten sich ja nie als Teil der Gesellschaft auch begreifen, ja, und müssen immer arbeiten, dann haben die Kinder, dann noch Kinder müssen durch das Studium gebracht werden. Und wenn sie, wenn die Kinder durch das Studium gekommen sind, dann sind sie schon so fertig und kaputt. Mhm. Ja, wir sind froh, wenn sie das Pflegealter erreichen, weil ganz viele vorher schon erkranken. Mhm. Ja.
Und würde mir wünschen, dass Menschen eigentlich auch, also Deutsche ohne Migrationshintergrund, sehen, wie dieses Land auch nach der, also in der Nachkriegszeit von MigrantInnen aufgebaut worden ist.